So, wir würden jetzt dann anfangen. Eine Sache noch vorab, hat jeder diesen Gliederungszettel? Da ist die Gliederung drauf und es sind auch Zitate drauf. Falls es jemand noch nicht hat, es fahren sicher noch welche rum, dann einfach noch mal ein bisschen weitergehen. Fangen wir an. Ich bin der Simon, ich bin vom Versus, Gruppe kritischer Studenten aus Tübingen. Wir geben die gleichnamige Hochschulzeitung Versus heraus, findet sich draußen vor der Tür auf dem Büchertisch. Daneben finden sich auch einige lesenswerte Exemplare der politischen Vierteljahresschrift Gegenstandpunkt. Wir machen regelmäßig im Semester Workshops, Vorträge mit Diskussion. Kann man auch alles nachlesen, sich informieren auf unserer Homepage, die heißt versus-politik.de. Die Veranstaltung heute Abend ist gedacht als Vortragsveranstaltung mit ausreichend Gelegenheit zur Diskussion. Das heißt, wenn es dann im Anschluss Fragen gibt, wenn es Einwände gibt, dann bringt die. Wir haben dann genug Zeit, das alles zusammen in Ruhe noch zu besprechen. Die Veranstaltung besteht der Sache nach aus zwei Teilen. Ich mache jetzt heute Abend den ersten Teil, wo es um die Außenpolitik geht. Ich sage da gleich noch einiges Einleitendes auch dazu. Aber ich will schon mal die Vorabankündigung machen. Und zwar nächste Woche, am Dienstag, auch das findet ihr auf dem Zitatezettel auf der zweiten Seite angekündigt. Da gibt es den zweiten Teil zu unserem Thema Weltflüchtlingsmacht Deutschland. Da geht es um die Integration, um das von der Merkel berühmt geflügelte Wort, wir schaffen das. Wen schließt sie da alles ein? Was heißt das jetzt? Was ist eigentlich los mit diesen Debatten über die Integrationsfähigkeit Deutschlands? Was hat es mit der Willkommenskultur auf sich? Worum geht der innenpolitische Streit? Das alles, wie gesagt, soll nächste Woche am Dienstagabend um 19.30 Uhr Thema sein, und zwar im Falkenbüro, das ist in der Wagenburgstraße 77. Nicht irritieren lassen, falls ihr im Versus die Ankündigung lest, da steht nämlich Donnerstag, 3.11., aber es gibt keinen Donnerstag, den 3.11., es soll Dienstag heißen. Gut. Also ich werde jetzt kurz ein bisschen was Einleitendes zu dem Thema sagen, dann die Gliederung vorstellen. Dass mittlerweile knapp 60 Millionen Flüchtlinge weltweit unterwegs sind, so viele wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr, das kann man der Tagespresse entnehmen. Dass immer mehr von den Flüchtlingen sich auch auf einen für sie sehr gefährlichen Weg machen, sei es übers Mittelmeer, sei es über die berüchtigten Balkanrouten nach Europa, nach Deutschland. Auch das ist ein sicherlich hinlänglich bekanntes Faktum. Das machen sie jetzt schon seit geraumer Zeit, trotz all dem, was Europa auch an Grenzschutz mit Frontex und anderen aufgeboten hat und aufbietet. Im Juni, Juli rum war es, hat der Innenminister de Maizière gesagt, die deutsche Flüchtlingspolitik, die ist gescheitert. Damit hat er gemeint, dass trotz aller Abschreckungs-, Abschiebungs-, Abschottungspolitik doch tatsächlich immer mehr von den Flüchtlingen nach Europa kommen, hier auch ankommen. Dann, wenig später, das war so Ende August, da kam eine Leitlinie des BAMF, des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, heraus, wurde öffentlich, und in der hieß es, dass entgegen der sonst geltenden Dublin-Regel, sage ich gleich was dazu, Flüchtlinge aus Syrien in Deutschland einreisen dürfen, dass man die Grenze für die aufmacht. Die Dublin-Regel besagt, ich werde auch sonst heute Abend versuchen, so bestimmte Begrifflichkeiten, die vielleicht nicht jedem geläufig sind, zu erläutern. Sollte irgendwas unklar sein, könnte natürlich jederzeit dann sagen, hallo, und dann wollen wir das klären. Also diese Dublin-Regel, die besagt, dass die Flüchtlinge ihren Asylantrag in dem ersten Land, in dem sie den europäischen Boden betreten, stellen müssen. Das hatte zur Folge, dass sie das so gut wie nie in Deutschland müssen, weil wenn sie auf dem Landweg kommen, immer irgendein anderes Land, europäisches Land, bereits davor von den Flüchtlingen bereist wird. So, die Regierung hat sich hingestellt, hat gesagt, ja, syrische Flüchtlinge dürfen kommen, hat die Grenze geöffnet und was ist passiert? Die Flüchtlinge kamen und zwar in hellen Scharen und dagegen gab es unmittelbar Einspruch. Einspruch innerhalb Deutschlands von Seiten der Kommunen, die gesagt haben, da sind wir überfordert, das geht so nicht. Die Verwaltung hat geächtzt, die Opposition, aber auch Teile der Regierung selbst haben sich dagegen gestellt. Die Merkel ihrerseits hat sich hingestellt und ihren Spruch getan. Auch das erste Zitat kennt natürlich jeder, gesagt, wir schaffen das. Mit dem wir nicht nur Deutschland vereinnahmt, sondern auch gleich die ganze Europäische Union vereinnahmt und gesagt, die EU in Gänze, die ist für die Lösung des Flüchtlingsproblems verantwortlich. Damit hat sie nicht nur Kritik in den eigenen Reihen und innerhalb Deutschlands evoziert, sondern es gab auch jede Menge Kritik von anderen europäischen Staaten. Also während die Merkel etwa Quoten eingefordert hat, verbindliche Quoten für die verschiedenen europäischen Staaten, auf die die Flüchtlinge zu verteilen seien, haben andere europäische Staaten gesagt, zum Beispiel Ungarn, der Orban, was geht das uns an? Ja, das ist nicht unser Problem, die wollen ja auch gar nicht zu uns, die wollen ja nach Deutschland. Der Orban hat der Merkel vorgeworfen, das, was sie betreibt, ist eigentlich, das ist moralischer Imperialismus. Er hat sich und richtet sich nach wie vor gegen diese Quotenregelung, fordert seinerseits Weltkontingente. Man sieht jede Menge Streit in Deutschland zwischen den europäischen Staaten, auch jede Menge Streit um die Frage, ja, wie geht man jetzt damit um? Wie schützt man die europäischen Außengrenzen? Dafür ist die Merkel, vor 2 Wochen war es am Wochenende, in die Türkei nach Istanbul gereist, hat dort mit der Politik gesprochen, weil sie nämlich meint, naja, der beste Schutz der europäischen Außengrenzen ist gar nicht an den europäischen Außengrenzen, sondern es in der Türkei zu machen. Die sollen bitteschön dafür sorgen, dass unsere Grenzen sicher sind. Die sollen dafür sorgen, dass sie in den Lagern, die es dort ja gibt, dass sie da auch bleiben und aus denen nicht einfach weiter fliehen zu uns. Auch da gab es wieder sofort jede Menge Empörung. Die lässt sich ein auf alle möglichen Forderungen von Seiten der türkischen Regierung. Die bringt die Menschenrechte gar nicht zur Sprache, redet gar nicht über das prekäre Verhältnis zu den Kurden. Was ist denn da los? Man sieht, die ganze Flüchtlingskrise und der Umgang mit ihr hat lauter neuen Streit hervorgerufen in Deutschland, zwischen Deutschland und anderen Staaten. Und ich will heute Abend mal klären, um was geht es da eigentlich? Was ist der Standpunkt der deutschen Flüchtlingspolitik? Es soll heute dafür argumentiert werden, dass wenn eine Macht wie Deutschland sich hinstellt und Flüchtlingen hilft, wenn eine Macht wie Deutschland Verantwortung für bedrohte Leute von anderen Staaten beansprucht und übernimmt, dann ist das diese Hochherzigkeit, dieses moralische Wir helfen denen, dann ist das selber ein sehr anspruchsvolles außenpolitisches Programm. Es ist nämlich der Versuch, andere europäische Nachbarn auf ihren weltpolitischen Zuständigkeitsanspruch zu verpflichten. Und es ist darüber hinaus der Versuch, sich auch in Kriegs- und Gewaltfragen von anderen Weltmächten einzumischen. Es soll also heute Abend für die These argumentiert werden, die auch am Ende der Einladung als imperialistischer Charakter der guten Tat formuliert ist. Es soll also für die These argumentiert werden, inwiefern hier mal richtig beispielhaft mit der Moral, mit dem Humanismus des Helfens eine ziemlich knallharte Außenpolitik verfolgt wird. Der Vortrag hat grob 3 Punkte. Es soll jetzt zunächst mal gehen um den Gehalt und die Praxis der Asyl- und Flüchtlingspolitik. Da will ich einiges sagen, auch zu dem Asylrecht und den Konjunkturen, die es durchgemacht hat. Der 2. Punkt wird sich befassen mit dem Standpunkt der aktuellen deutschen Flüchtlingspolitik. Und getrennt von diesem Standpunkt soll dann der 3. Gliederungspunkt sich damit befassen, was diese Zuständigkeitserklärung für die weltweite Flüchtlingsbewegung, was die eigentlich praktisch bedeutet. Also worum geht es beim Asylrecht? Mit der Verfassung des Grundgesetzes wurde dieser sogenannte Asylparagraf 16, der Sache nach Artikel 16, zweites Zitat, politisch Verfolgte genießen Asyl, aufgenommen, verabschiedet, und der hat Ausländern, und zwar egal woher sie kommen, jedem Menschen auf der Welt, ein Grundrecht eingeräumt, auf das sie sich berufen können. Das Ganze war ein Individualrecht, also ein Recht für alle, die es, so sie es nach Deutschland schaffen, die sich dann an eine deutsche Behörde wenden können und sagen können, mir ist zu Hause Unrecht widerfahren. Warten wir mal kurz. Also, der Artikel 16, der sogenannte Asylparagraf, ausgestaltet als Individualrecht für alle Menschen auf dem Globus. Die dürfen, wenn sie es nach Deutschland schaffen, an eine Behörde treten und sagen, zu Hause wurde ich verfolgt, dürfen einen Antrag auf politisches Asyl stellen. Und schon damit, mit diesem Individualrecht, mischt sich der deutsche Staat ganz praktisch ein in das Verhältnis von anderen Staaten zu ihren Bürgern. In das, wo jeder Staat erstmal sagt, so, das ist meine Sache, ich bin souverän über mein Land und meine Leute. Da mischt er sich ein und darin steckt einiges an Zumutung und davon weiß auch die Politik. Und das kann man sich auch klar machen, wenn man sich so aktuelle Asylstreitfälle anschaut, wie zum Beispiel den Fall Snowden. Anlässlich von Edward Snowden wurde in Deutschland diskutiert, ob man den Mann eigentlich in Deutschland einen Asylantrag stellen lassen sollte. Und da gab es viel hin und her und letztlich hat man sich gegen beide Optionen entschieden. Ihn hier einen Antrag stellen lassen und dann sagen, jawohl, der Mann, der verdient den Status eines Schutzrechts, jawohl, das ist ein politisch Verfolgter. Wenn man das sagt, dann ist klar, dass das ein absoluter Affront wäre gegenüber einem sehr mächtigen Partner, gegenüber den USA. Das wollte man nicht. Umgekehrt, ihn einen Antrag stellen lassen und dann sagen, nee, Bursche, das tut uns leid, aber wir sehen hier keinen Grund für politisches Asyl. Das wollte man auch nicht, wäre ja gleichbedeutend mit einem Persilschein gegenüber den USA. Die Lösung davon war, man lässt ihn gar nicht erst einreisen. Dann kann er auch das Recht gar nicht erst in Anspruch nehmen. Diese Frage, deren Beantwortung man nicht auf die Tagesordnung bringen wollte, diese Frage zu umgehen. Also wer bei deutschen Stellen Schutz vor seinem Staat oder vor den Lebensverhältnissen in diesem Staat nachsucht, der hat das Recht auf ein Asylverfahren, also auf die Prüfung, ob sein Schutzbegehren unter die Schutzgesichtspunkte des deutschen Staates fällt. Wenn dieses Urteil gesprochen wird, jawohl, du bist ein politisch Verfolgter, dann wird damit an den Bürger, zu dem gesagt wird, politisch Verfolgter, eine Stellung ausgedrückt zu dessen Staat. Dann wird gesagt, der Staat, aus dem du kommst, den erkenne ich nicht an. Das, wie der mit dir umgeht, da sage ich, als deutscher Staat, das ist nicht rechtens. Also ist das politische Asyl seiner Natur nach immer schon, unabhängig von den verschiedenen Konjunkturen, die es durchgemacht hat und auf die ich gleich zu sprechen komme, immer verbunden mit einer politischen Berechnung. Wenn man sich die Zeit anschaut, aus der es kommt, die Zeit des Kalten Krieges, naja, da gab es den Westen, da gab es den Ostblock und da gab es mit dem Asylrecht das Angebot an die Feinde unserer Feinde, an die Staatsfeinde der Sowjetunion, an die Dissidenten, auch der sozialistischen Staaten, nicht nur, aber vorwiegend. Und so hat man auf den Ostblock richtig gehend zersetzend eingewirkt, man hat den Dissidenten und Staatsfeinden Obdach geboten, hat darüber sich ins Recht gesetzt und die Staaten, deren fliehende Leute man als politische Flüchtlinge anerkannt hat, entsprechend ins Unrecht gesetzt, ihnen Legitimität abgesprochen. Dann 89-90 mit der Abdankung der Sowjetunion und auch der Sowjetunion assoziierten Staaten, da hat sich das Gehalt und auch die Praxis der Asylpolitik geändert. Es gab nicht mehr diese klare Zweiteilung in Freund und Feind. Und was ist passiert? Es kamen immer mehr Leute aus allen möglichen Gründen und auch aus allen möglichen Staaten. Gar nicht mehr nur aus irgendwelchen Staaten, die man sowieso auf dem Kieker hatte, auch aus befreundeten Staaten. Und dann ging es los mit einer Debatte über Sinn und Nutzen des Asylrechts in Deutschland. Was da weiterhin für nützlich befunden wurde, das ist diese Richterrolle, die im Asylrecht immer drinsteckt. Also dass man mit dem Recht auf Asyl selber als Staat sich hinstellt und quasi das Richteramt übernimmt. Statuszuweiser ist für andere Staaten, Noten verteilt. Und das Kriterium dafür, das ist schlicht, geht ihr eigentlich mit denen so um, wie wir mit unseren Leuten umgehen? Deutschland, ein fertiger, entwickelter Kapitalismus, rechtsstaatlich gemanagt, das ist quasi die Schablone, die dann bei Bedarf in Anschlag gebracht wird. Und an diesem Vorbild, da werden andere politische Herrschaften, wenn man es denn will, je nachdem, was der Stand der Beziehungen eben ist, entsprechend daran gemessen. Und diesem Anspruch, sich quasi universell als Richter für zuständig zu erklären, dem entspricht auch die Anpassung, die Ausweitung der ganzen Asyl- und Schutzgründe. Das ist ja nicht mehr nur der Paragraph 16 oder mittlerweile 16a, sondern natürlich auch die Genfer Flüchtlingskonvention, die eine ganze Reihe an Schutztatbeständen kennt, wie Verfolgung wegen Rasse, Religion, ethnische Diskriminierung, sexuelle Unterdrückung und so weiter. Und so gibt es auch eine Vielzahl an unterschiedlichst ausgestalteten Bleiberechten. Das ist quasi der Werkzeugkasten deutscher Außenpolitik. Damit lässt sich schön wohldosiert mit dem Asyl als einer diplomatischen Waffe umgehen. Da lässt sich definieren, was ist rechtes Regieren und was ist es nicht. Und man weiß, Flucht, nur weil man zu Hause nichts zu beißen hat, Flucht aus Armut begründet keinen Anspruch auf Asyl. Da ist es ziemlich wurscht, ob jetzt Hunger so viel leichter auszuhalten ist wie Diktatur, wie eingeschränkte Meinungs- oder Pressefreiheit. Die Frage stellt sich nicht, beziehungsweise die Frage beantwortet der deutsche Staat für Leute, die aus materiellen Gründen flüchten. Für die erklärt er sich nicht zuständig. Was Mensch einklagen kann, das ist die Prüfung, ob bei ihm daheim rechtsstaatlich und den Menschenrechten entsprechend regiert wird. Ob man davon leben kann, das fällt da nicht drunter. Also, was für nützlich befunden wurde und wird, das ist die Richterrolle, die im Asylrecht drinsteckt. Was dagegen für problematisch befunden wurde, dann gerade 89-90, das war, dass der politische Zweck des Asylrechts von den Leuten, die kamen, quasi überrannt wurde. Naja, das Recht war ein Individualrecht, also ein Recht für alle Menschen. Aber es war nie so gedacht, dass wirklich alle Menschen das auch in Anspruch nehmen. Jetzt kommen die aus unterschiedlichsten Gründen und unterschiedlichsten Ländern. Und es gab den erwähnten Streit, wie geht man jetzt damit um? An dem außenpolitischen Nutzen des Asylrechts als einer diplomatischen Waffe wollte man festhalten. Also galt es, das Asylrecht und das damit verbundene Individualrecht, das nicht abzuschaffen, sondern Bremsen einzubauen. Wie sahen die Bremsen aus? Aus dem Paragraph 16 wurde 16a. Also das heißt, auf das Asylrecht kann sich nicht mehr einfach jeder berufen, sondern wer aus einem EU-Mitgliedstaat oder einem sogenannten sicheren Drittstaat nach Deutschland einreist, für den ist Deutschland, was die Asylantragstellung anbelangt, nicht zuständig. Eine Bremse. Jetzt ist es so klar, das hat schon mal sehr viele getroffen, einige wenige schaffen es vielleicht mit dem Flugzeug nach Deutschland. Für die gab es die berüchtigten Transitzonen, die auch jetzt im Gespräch sind. Aber was es schon lange gibt, seit 1993, sind diese Transitzonen in einigen großen Flughäfen. Da hat man einfach Teile des Flughafens zu exterritorialem Gebiet erklärt. Naja, und wenn das kein Staatsgebiet ist, dann gilt ja auch nicht unser Recht, oder? Also konnte dort mit den Leuten auch anders umgegangen werden. Stichwort waren da dann die beschleunigten Verfahren, wo schnell geprüft wird, ob sie hier überhaupt ein Recht haben, und wenn nicht, dann konnte man sie von dort auch gleich wieder nach Hause abschieben. So, diese Bremsen wurden eingebaut, das Individualrecht wurde nicht abgeschafft, aber eingeschränkt. Und man hat festgestellt, dass diese ganze Praxis zwar eine Bremswirkung hatte, aber nichts daran änderte, dass tatsächlich trotzdem immer mehr Menschen aus allen möglichen Staaten den Weg nach Europa auf sich nahmen und auch immer mehr Menschen nach Deutschland kamen. Jetzt komme ich zum Standpunkt der aktuellen deutschen Flüchtlingspolitik. Also, es kommen immer mehr Menschen über die Balkanrouten, übers Mittelmeer. Man weiß, die tödlichen Katastrophen, die nehmen zu. Die Erstaufnahmeländer, Italien, Griechenland, die sehen sich überfordert, die ignorieren das, was eigentlich nach Dublin ihre Aufgabe wäre, nämlich die Leute zu registrieren, sich für sie zuständig zu erklären. Machen sie nicht, leiten sie einfach weiter in andere Staaten Richtung Deutschland, Schweden, wo noch immer. Und jetzt ist der deutsche Standpunkt, naja gut, so geht's nicht. Da muss was getan werden, da müssen Regeln her. Stellt sich die Frage, welche Regeln? Zitat 2.1, Merkel. Wir müssen heute konstatieren, dass die Kontrollen an Europas Außengrenzen nicht funktionieren. Ich erwarte vom Europäischen Rat, dass alle ihren Beitrag dazu leisten. Kanzlerin findet klare Worte. Dublin funktioniert nicht. Deutschland werde Vorschläge für eine Neuregulierung vorlegen. Also, die Merkel sieht, die europäischen Grenzstaaten, die haben mit ihrer Politik des Durchleitens Deutschland ganz praktisch betroffen gemacht. Das ist ein klarer Verstoß von Dublin und Schengen. Schengen, auch so ein Begriff in der ganzen Debatte. Schengen wurde 1990 eingeführt und hatte zum Inhalt, dass die stationären Grenzkontrollen an den Binnengrenzen Europas abgeschafft wurden und Personengrenzen nach einheitlichem Standard an den europäischen Außengrenzen etabliert wurden. Gut. Dublin und Schengen hat nicht mehr funktioniert. Das ist jetzt ihr Befund. Teils mag es aus politischen Gründen sein, wenn man sich Ungarn anschaut. Die erklären sich ja überhaupt nicht für zuständig, sagen, das ist nicht ihr Thema. Darauf werde ich nachher im dritten Punkt noch genauer eingehen. Teils, weil wie Italien oder Griechenland die Staaten schlicht überfordert sind. Jetzt sagt die Merkel, was braucht es? Es braucht also neue Regeln. Diese ganze Flüchtlingsbewegung, die gilt es zu europäisieren. Es gilt, ein einheitliches europäisches Recht zu schaffen, die Flüchtlingsbewegung zu einer Angelegenheit von allen Mitgliedstaaten zu machen. Und da hat sie einiges an Vorschlägen in petto. Dazu gehören diese sogenannten Hotspots. Das sind etwa Brennpunkte im Grenzgebiet, wo Flüchtlinge festgesetzt, registriert werden, einem Screening unterzogen werden und dann, je nachdem, wenn es denn mal eine Quote gibt, auf die verschiedenen europäischen Länder verteilt werden. Oder sollten sie keinen Anspruch auf Asyl haben, dann kann man sie von dort direkt wieder abschieben. Also eine Sache sind die Hotspots, damit verbunden auch beschleunigte Verfahren und lauter neue sichere Herkunftsländer. Mitte letzten Monats wurde auf dem Flüchtlingsgipfel in Berlin beschlossen, Kosovo, Albanien und Montenegro zu sicheren Herkunftsländern zu erklären. Wer dann aus einem solchen sicheren Herkunftsland hat, kann natürlich auch einen Antrag auf Asyl stellen. Der wird dann beschleunigt und in der Regel negativ verabschiedet, weil politische Gründe dann kaum mehr geltend zu machen sein werden. Das ist das eine. Deutschland macht Vorschläge, aber Deutschland macht mehr. Deutschland macht auch praktisch Politik. Deutschland hat die Grenzen geöffnet, damit selber seinerseits gegen die Idee von Dublin verstoßen, damit allerdings alle möglichen anderen europäischen Staaten betroffen gemacht. Dann kamen noch viel mehr Flüchtlinge durch Europa Richtung Deutschland. Und damit hat Deutschland die anderen Staaten praktisch unter Zugzwang gesetzt. Jetzt müssen sie sich praktisch damit auseinandersetzen, dazu stellen. Der Standpunkt von Merkel dabei ist, ja klar, die Flüchtlinge, die sind eine Last, auch erstmal eine ungebetene, die haben wir nicht eingeladen, auch wenn wir jetzt sagen, wir machen die Grenzen auf, dann ist es ein Umgang damit, dass sie ja sowieso kommen. Aber wenn sie schon eine Last sind und wir die auf uns nehmen, dann liegt da drin doch auch eine Chance. Dann können wir daraus doch was machen, nämlich ein Mittel, Einfluss zu gewinnen. Diesen Standpunkt von der Merkel, den teilen in Deutschland nicht viele, auf jeden Fall nicht alle, auch Teile des Regierungslagers, auch die CSU, die Junge Union, vor allem der Seehofer, haben da viel Kritik dran. Schauen wir uns die Kritik an, Zitat 2.2, da sagt der Seehofer, oder sagt ein Artikel über den Seehofer, von einer Neuregelung ist bei Seehofer nichts zu hören. Stattdessen verlangt er die Rückkehr zu den sogenannten Dublin-Regeln. Flüchtlinge, die aus einem anderen EU-Land einreisen, dürften demnach eigentlich an den Grenzen abgewiesen und wieder dorthin zurückgeschickt werden. Das wird derzeit nicht gemacht. Seehofer will das ändern, um die Zuwanderung nach Deutschland zu begrenzen. Also, auch der Seehofer steht auf dem Standpunkt, wie die Merkel auch. Es muss was getan werden. Los! Anders als die Merkel sagt er nicht, dass es neue Regeln braucht, sondern es gibt doch längst Regeln. Es gibt doch Dublin, es gibt Schengen. Der Skandal ist, dass Dublin und Schengen nicht eingehalten werden. Das gilt es aber jetzt durchzusetzen. Das ist sein Standpunkt. Und das, was die Merkel da meint, wir nehmen da die Last auf uns, um damit einen Erfolg einzuheimsen, Einfluss zu gewinnen, da sagt der Seehofer, na, das ist aber doch mal sehr fraglich. Eine Sache ist bei der ganzen Politik von der Merkel sicher, nämlich, dass wir uns eine Last aufhalsen. Aber dafür diesen ganzen Aufwand, das leuchtet ihm nicht ein. Nun, die Merkel ihrerseits hält bislang an ihrer Politik fest, sagt, Dublin ist gescheitert und was es braucht, das ist eine Neudefinition des politischen Gehalts der Asyl- und der Flüchtlingsfrage. Und sie kennt dafür auch eine Reihe guter Gründe. Zitat 2.3. Selbst wenn wir versuchen würden, uns vollständig abzuschotten, sogar bewusst um den Preis, dass Menschen an unseren Grenzen zu Schaden kommen könnten, muss man auch mal sagen, also damit zu kalkulieren, das scheint für eine gestandene Politikerin wie für Frau Merkel kein Problem zu sein. Okay, selbst wenn wir versuchen würden, uns vollständig abzuschotten, wäre damit niemandem gedient. Den betroffenen Menschen sowieso nicht, die trotzdem Mittel und Wege suchen und finden würden, zu uns zu gelangen. Und auch uns selbst in Europa nicht. Abschottung und Abriegelung im Zeitalter des Internets sind eine Illusion. Wenn wir das aber beachten, dann werden wir es schaffen, diese historische Bewährungsprobe zu bestehen und mehr noch, auch aus dieser Krise stärker hervorzugehen, als wir in sie hineingegangen sind. Dann werden wir es schaffen, auch global unsere Werte und Interessen überzeugend zu vertreten. Also, da sagt sie jetzt erstens mal, das ist eine Illusion zu meinen, dass das mit der Abschottung, dass das überhaupt hinhauen würde. Das ist das eine. Die kommen ja sowieso. Jetzt ist die Frage, wie geht man mit der Flüchtlingskrise um? Und da geht sie sehr offensiv mit um. Da wittert sie eine richtige Chance. Da kommen die Elenden der Welt nach Europa Richtung Deutschland. Und Frau Merkel sieht darin für Deutschland eine prima Gelegenheit, ja, gestärkt aus der Krise hervorzugehen, unsere Werte, unsere Interessen überzeugend durchzusetzen, überzeugend in der Welt zu vertreten. Die Flüchtlinge werden von der Merkel genommen. Erstens mal als Kronzeugen für die Güte Deutschlands. Na, die wollen ja nach Deutschland. Die kommen ja hierher, beweisen ja quasi, dass wir hier ein prima Stall sind. Aber die beweisen nicht nur die Güte, sondern auch die Zuständigkeit. Wir lassen sie ja auch rein. Wir machen die Grenze auf. Also Deutschland inszeniert sich einerseits als ein Staat, wo der Mensch etwas gilt. Als ein Staat, der hintritt und sagt, den Flüchtlingen muss geholfen werden. Aber da muss man sagen, den Flüchtlingen muss geholfen werden. Das kann der Papst auch sagen. Aber was ist eigentlich der Unterschied zwischen dem Papst und der Merkel? Wenn wir mal theologische Fragen beiseite lassen. Dann würde ich sagen, ist der politische Unterschied doch der, dass hinter dem Wort von der Merkel, da steckt die Macht einer BRD, das auch tatsächlich auf die Europa- bis weltpolitische Tagesordnung zu setzen. Was daraus folgt, ist nochmal eine andere Frage. Ich mache auch gleich noch einen extra Punkt. Aber man muss sich das vorstellen, ein anderes Land, was weiß ich, Luxemburg oder sonst was, das würde sich lächerlich machen, wenn es sagt, so, jetzt machen wir daraus eine Chance, gestärkt aus der Krise hervorzugehen. Jetzt machen wir daraus ein verbindliches Programm, einen Punkt auf der Agenda, auch für andere Staaten. Das schickt sich Deutschland an zu tun. Kleines Zwischenfazit an der Stelle. Diese Definition der Flüchtlingsbewegung als einem Weltordnungsproblem, die wird untermauert mit der Tat, die Grenze zu öffnen, also Dublin zeitweise außer Kraft zu setzen. Diese ganze deutsche Flüchtlingspolitik geht eben nicht auf, auch wenn das manche ja meinen, dass das eigentlich der Witz wäre an der deutschen Asyl- und Flüchtlingspolitik. Das ist ja nicht abschotten, abschrecken, abschieben, findet auch statt. Aber Deutschland macht mehr. Deutschland heute erst recht, organisiert die ganze Fluchtbewegung, definiert die Flüchtlingskrise herauf zu einer Ordnungsstörung. Eine Ordnungsstörung, die nach Betreuung verlangt. Und dieser Standpunkt, der hat seine praktische Bedeutung und um die soll es jetzt im dritten Punkt gehen, was die Zuständigkeitserklärung für die weltweite Flüchtlingsbewegung praktisch bedeutet. Zitat 3.1 ist von der Merkel. Wo Länder versucht haben, sich etwa mit Zäunen abzuschotten, wie in Ungarn, da hat es nur dazu geführt, dass die Flüchtlinge andere Routen genommen haben. Weniger aber werden es so nicht. Für mich gibt es daraus die Schlussfolgerung, dass wir erstens die europäische Außengrenze wirksam schützen, zweitens innerhalb der EU eine faire Verteilung der Flüchtlinge erreichen und drittens die Fluchtursachen angehen müssen. Für die Merkel geraten jetzt alle Stationen der Flüchtlingsroute von den Herkunftsländern über die Lager, Transitstaaten bis zu den Zielstaaten neu in den Blick, werden neu sortiert. Sei es, dass sie einsortiert werden als Teil des Flüchtlingsproblems, das trifft die Herkunftsstaaten. Da kann der Standpunkt sein,
Was ist denn da los? Was ist denn da los, dass die Leute da alle fliehen? Da wird Unrecht regiert. Die schießen auf ihr Volk. Solche Urteile gibt es auf der einen Seite. Auf der anderen gibt es auch das, naja, vielleicht würden sie sich um ihr Volk kümmern, können es aber nicht. Failed States. Da gibt es gar keine durchgesetzte Staatlichkeit mehr. So oder so. Alles das verlangt jetzt auf jeden Fall nach Korrektur, nach deutscher Zuständigkeit. Das ist das Teil des Problems. Teil der Lösung sind all die Staaten, durch die die Flüchtlinge reisen und in die sie anstreben bei ihrer Odyssee. In ihrem Zitat gibt sie jetzt drei Baustellen vor, die bilden jetzt hier die Unterpunkte. Also Punkt A, die europäische Außengrenze gilt es zu sichern, zu schützen. Die Merkel sagt, der wirksamste Schutz der europäischen Außengrenze liegt in der Türkei. Mit Blick auf die Türkei hat die Merkel gesagt, das ist 3.2, unser Interesse ist es, die Bewegung der Flüchtlinge besser zu ordnen und zu steuern. Wie kommt sie jetzt auf die Türkei? In der Türkei sind etwa 2 Millionen Flüchtlinge. Viele von ihnen befinden sich in großen Lagern. In den Lagern haben sie zu wenig zu essen, sowieso keine Perspektive. Viele fliehen also weiter aus den Lagern Richtung Deutschland. Jetzt ist der Standpunkt von der Merkel, die Türkei, die soll gefälligst eine Schengen-Funktion erfüllen, also die europäische Außengrenze schützen, wobei die Türkei ja gar kein Schengen-Land ist. Aber das ist mal der Anspruch. Sie soll nicht nur die Grenze schützen, sie soll auch die Flüchtlinge, die in die Türkei reinkommen, bitteschön drin behalten oder wenigstens dafür sorgen, dass die nicht in diesen großen Massen einfach aus ihren Lagern weiterfliehen. Also der Status Lagerland, ja, auch ein ganz neuer Status, der soll verbindlich gemacht werden für die Türkei. Dafür ist sie in die Türkei gereist, nach Istanbul. Und wenn man sich ein bisschen erinnert an das, wie das auch in der Öffentlichkeit besprochen wurde, dieser Besuch, wurde ja gänzlich anders besprochen, als ich es jetzt eingeleitet habe. Ich sage, ja, die mutet denen einiges zu. Was hat die Öffentlichkeit zu dem Besuch gesagt? Was muten eigentlich die Türken uns zu? Zitat 3.3, das ist so ein Kommentar aus der FAZ, da heißt es, die Kanzlerin will die Last der Flüchtlinge fair in Europa verteilen. Sie wird umgekehrt vom Schlüsselland Türkei zur Lastenteilung gedrängt. Ja, wie kommt denn das, dass die sich eigentlich zu irgendwas drängen lässt? So wie da über diesen Besuch der Kanzlerin in der Türkei gesprochen wird. Da wird die Betroffenheit Deutschlands von der Flüchtlingskrise wahrgenommen, aber gleich nur wahrgenommen als die Merkel tritt da auf als Bittstellerin. Die kriecht da vor der Türkei herum. Die Öffentlichkeit hat eine ziemlich geschärfte nationale Brille auf der Nase bei der Beurteilung außenpolitischer Affären, jetzt hier bei diesem Besuch der Kanzlerin in der Türkei. Eine nationale Brille auf der Nase, die sehr anspruchsvoll ist und die sagt, na, wenn wir was von der Türkei wollen, dann haben die das auch zu machen. Wo kommen wir denn hin, dass die jetzt was von uns umgekehrt wollen und dass wir uns jetzt auch noch am Ende den Mund verbieten lassen und die Menschenrechte nicht ansprechen? Was ist hier eigentlich los? Naja, mit diesem anspruchsvollen Blick, da verpasst die Öffentlichkeit, dass die Merkel hier die Betroffenheit zum Grund für Einmischung nimmt. Zum Grund für Einmischung in die politische Praxis der Türkei, der ja immerhin darauf geht, die Türkei zum Lagerland zu machen, die europäische Grenze zu sichern. Und da muss man sagen, wenn die Türkei sich darauf einlässt, ja, dann gilt auch all das, was man von der hiesigen innenpolitischen Debatte so kennt, die Sorgen der Kommunen, oh, wir sind überlastet, die Verwaltung ächzt und überfremden die uns und so weiter. Das interessiert nicht, das wird für nichtig erklärt. Schließlich kriegen sie ja was. Sie kriegen ein Geld, sie kriegen Visaerleichterungen und was wollen sie noch? Sicheres Herkunftsland sein. Dazu sage ich gleich was. Man muss es sich nur mal umgekehrt vorstellen. Es würde jemand sich hinstellen und sagen, bitteschön, Seehofer, Bayern soll jetzt mal Lagerland werden. Ja, da wäre was los. So rum läuft es natürlich nicht, läuft andersrum. Die Türkei ihrerseits sagt natürlich, ja, wir wollen dafür was. Geld, Visaerleichterung und diesen Status sicheres Herkunftsland. Das heißt, in dem Zuge hat man erfahren, das sind sie also bislang nicht. Warum wollen die das? Warum wollen sie sicheres Herkunftsland sein? Naja, weil sie wissen, dass, solange sie das nicht sind, es immer einen politischen Vorbehalt gegenüber ihrer Souveränität gibt. Den wollen sie los sein. Wenn sie ein sicheres Herkunftsland sind, dann heißt es, von Deutschland aus gesehen, vor unserem Blick auf dieses Land, vor unserem Richterblick auf das Land, ob da alles in Ordnung geht, da wird die türkische Herrschaft für hinreichend sicher befunden, was die Flüchtlinge zumindest mal aus Syrien anbelangt. Mit den Kurden, da muss man schon wieder sagen, naja, im Grundsatz auch, aber bei der Durchführung nur bedingt. Den Kurden wird weiterhin zugestanden, individuelle Verfolgung geltend zu machen, allerdings wird deren Individualrecht dann natürlich der Einzelfallprüfung darunter subsumiert, dass sie sicheres Herkunftsland sind und damit letztlich das Verfahren natürlich beschleunigt. Wofür steht es? Was sieht man da? Ob ein Land ein sicheres Herkunftsland ist, das hat überhaupt nichts in dem Sinne Objektives, als es da um die Sicherheit der Leute ging. Sicheres Herkunftsland heißt nicht, dass es den Leuten gut geht, dass die irgendwie ein sicheres Leben haben, sondern heißt Sicherheit unserer Interessen. Von einem Tag auf den anderen kann die Türkei als sicheres Herkunftsland oder Montenegro, Kosovo, Albanien können als sicheres Herkunftsland gelten. Da hat sich erstmal gar nichts geändert an dem Verhältnis der Staaten zu den Bürgern. Also sagt eine solche Kategorisierung wie sicheres Herkunftsland auch wenig über das so einsortierte Land aus, als vielmehr über den, der dieses Land so beurteilt. Über das Verhältnis Deutschlands zu diesen Ländern. Das kann man natürlich auch wieder zurückreflektieren auf die Flüchtlinge. Ja, was heißt es dann für die Flüchtlinge, wenn sie aus einem sicheren Herkunftsland kommen? Ja, warum sind sie dann da? Was sind denn das dann für welche? Das sind dann Wirtschaftsflüchtlinge. Das sind Wirtschaftsflüchtlinge, zu denen sagt die Merkel 3-4, wer nicht schutzbedürftig ist, wer aus wirtschaftlichen Gründen kommt, also das ist schon mal das Gleiche, ja? Wer nicht schutzbedürftig ist, wer aus wirtschaftlichen Gründen kommt, der kann keine Bleibeperspektive bei uns haben. Das müssen wir ganz klar sagen. Komme ich zu dem innereuropäischen Streit, zu der Lastenverteilung, der Verteilung der Flüchtlinge innerhalb Europas. Ich habe schon gesagt, die ganzen europäischen Staaten, durch die die Flüchtlinge reisen, die gelten als Teil des Problems bzw. Teil der Lösung des Flüchtlingsproblems. Die werden dafür jetzt in Anschlag genommen. Aber das läuft natürlich nicht ganz reibungsfrei, weil die Staaten sehen das durchaus erstmal etwas anders. Die meisten Staaten, allen voraus diese sogenannten Visegrad-Staaten, Ungarn etwa, Orbán, sagt da, Zitat 3.5, das Problem ist kein europäisches Problem. Das Problem ist ein deutsches Problem, sagte der Ministerpräsident am Donnerstag nach einem Gespräch mit dem EU-Parlamentspräsident Martin Schulz in Brüssel. Die Migranten wollten nicht in Ländern wie Ungarn, Polen oder Estland bleiben. Alle würden gerne nach Deutschland gehen. Jetzt zuletzt auf diesem Balkangipfel, der letzten Sonntag war, war er ja auch dabei und hat wieder gesagt, ja, was geht es mich eigentlich an? Was geht es Ungarn an? Ja, ich bin jetzt hier bei dem Gipfel dabei, aber als was ist er dabei? Als Beobachter. Ja. Eigentlich nicht sein Problem ist sein Standpunkt, weil er hat ja auch schon längst dafür gesorgt, dass Ungarn nicht mehr auf der Flüchtlingsroute ist. Das sieht Deutschland anders. Deutschland sagt, das ist auch euer Problem, das ist überhaupt das Problem aller europäischen Staaten. Deutschland macht einen ziemlich forschen Vorstoß in Sachen Vergemeinschaftung des Staatsbürgerrechts. Also das, wer gehört eigentlich zu meinen Leuten? Wer ist Inländer? Wer ist Ausländer? Wen lasse ich unter welchen Bedingungen rein? Das ist eine Hoheitsfrage. Da sagt jetzt Deutschland, diese innenpolitische Frage, die machen wir zu einer europäischen Frage. Dafür stehen die Quotenregelungen. Da wurde, das war so Mitte letzten Monats, per Mehrheitsbeschluss eine Quotenregelung unter den Außenministern ausgemacht. Da gab es auch schon Widerspruch aus Ungarn, Tschechien, der Slowakei und Rumänien. Da wurde ausgemacht, 120.000 Flüchtlinge auf die europäischen Länder zu verteilen. Jetzt letzten Sonntag bei diesem Balkan-Flüchtlingsgipfel, da hat man dann erfahren, okay, und von diesen 120.000 Flüchtlingen, da sind jetzt 900 verteilt worden, jetzt gibt es einen neuen Plan, und zwar 100.000 Flüchtlinge entlang der Flüchtlingsroute zu verteilen. So die Hälfte oder so soll nach Griechenland. Aber die Zahlen sind nicht so der Witz. Der Witz ist, dass überhaupt schon das, dass da jetzt ein Gipfel am anderen stattfindet, das ist schon mal ein erster Erfolg Deutschlands, die Flüchtlingsfrage und den Umgang mit den Flüchtlingen zu einem europäischen Thema zu machen, auf die europäische Tagesordnung zu setzen. Ist natürlich erstmal noch völlig offen, was da rauskommt. Das ist sofort eine Konkurrenzfrage der Staaten. Das ist eine Konkurrenzfrage der Staaten, wo die sich natürlich betroffen sehen von der deutschen Politik. Sie sehen es als das, was es von Deutschland aus ist. Es ist die Einmischung von außen in ihre Innenpolitik. Die Aufnahme von Flüchtlingen, wenn diese Quoten sich durchsetzen, die ist dann eben nicht mehr die souveräne Entscheidung der einzelnen Staaten, sondern die richtet sich dann nach dem neuen europäischen Regelwerk. Dieses Vorgehen von der Merkel, das hat, wie gesagt, einiges an Widerspruch hervorgerufen, nicht nur was die Enthaltungen und Gegenstimmen anbelangt, auch praktischen Widerspruch. Zitat 3.6. Die Slowakei, Polen und Tschechien schickten wegen der Flüchtlingskrise gut 150 Polizisten zur Grenzsicherung nach Ungarn. Mit der Entsendung wollten die sogenannten Visegrad-Staaten ihre Entschlossenheit zeigen, im Bereich des Schutzes der Schengen-Grenze zu handeln. Strikt abgelehnt wurden von der Gruppe ein dauerhafter Umverteilungsmechanismus für Flüchtlinge. Diese Visegrad-Staaten, also die bestehen aus Ungarn, Tschechien, der Slowakei und Polen, die konterkarieren offensichtlich die aktuelle Flüchtlingspolitik oder die Vorstöße von der Merkel. Die definieren die Flüchtlingsbewegung, die ganze Flüchtlingskrise quasi runter zu einem nationalen Störfall. Die sehen die als Last, die sie nicht haben wollen und gehen entsprechend damit um. Bauen Zäune, wenn sie doch kommen, schicken sie sie weiter. Machen also im Wesentlichen das, was auch Deutschland bis vor kurzem ja noch stark betrieben hat.
Ja. Das wäre ein Konkurrenzproblem. Das habe ich nicht ganz verstanden. Worum konkurrieren die dann?
Das verstehe ich mir kein Mensch.
Ich glaube, ich kann es nochmal wiederholen, ich habe es, glaube ich, es sei ein Konkurrenzproblem, habe ich gesagt. Und was das sei. Naja, die Frage, wie haben wir es mit der Flüchtlingspolitik? Ich wollte sagen, die Deutschen, die wollen das auf die europäische Tagesordnung setzen, mindestens mal auf die europäische Tagesordnung. Da sind andere Staaten, wie diese erwähnten Visegrad-Staaten, die wollen das da ja erstmal gar nicht haben. Die sagen, was geht das alles uns an? Jetzt ist es eine Sache natürlich, dass Deutschland versucht, da Quoten und verbindliche Regelungen, die auch andere Staaten betreffen, durchzusetzen. Was anderes ist es dann, was lassen die sich eigentlich gefallen? Was lässt sich gegen die eigentlich durchsetzen?
Ja, also das verstehe ich das. Das ist ja dann eine Sache der Machtverhältnisse und der Interessen. Aber das mit der Konkurrenz habe ich nicht verstanden, weil die einen wollen, also Deutschland will, dass es eine europäische Zuständigkeit wird und dass sich die europäischen Staaten einbringen. Probleme irgendwie, einen Beitrag dazu leisten. Und einige der europäischen Staaten sehen gar nicht ein, dass sie einen Beitrag leisten wollen. Aber da sehe ich.
Das verstehe ich deinen Einwand nicht ganz.
Ja, ich gesagt, du siehst ein, dass,
aber du siehst ein, dass Macht und Interesse eine Rolle spielen. Dass ja. da also Staaten sind mit unterschiedlichem Interesse und dann jeweils ihre Macht in Anschlag bringen, um ihr Interesse gegen das andere durchzusetzen. Ja, das ist doch die Definition von Konkurrenz.
Nee, da hätte ich jetzt gesagt, es ist, wenn ein gemeinsamer Zweck ist und dann die streiten, wer jetzt die Federführung, also wer jetzt praktisch sagt, bei dem gemeinsamen Zweck, das ist die Linie. Aber gut, wenn man natürlich sagt, die einen sagen, wir wollen uns der Flüchtlinge annehmen als weltpolitisches Problem und die anderen sagen, nö, das ist doch ein nationales Problem. Dann kann man natürlich auch sagen, wie konkurriert die Linie, wie wird mit den Flüchtlingen umgegangen? Also so kann man sagen, ja.
Ja, und dieses, wie wird mit ihnen umgegangen? Also das hat ja den erwähnten Inhalt. Also von Deutschland aus, gerade in Bezug auf die Quotenregelung. Also Staatsbürgerrecht ist nicht mehr dann souveräne Sache der Staaten. Sondern da gibt es zumindest für die Flüchtlinge dann, je nachdem wie viele kommen, kommen so und so viel Prozent dann auf die verschiedenen Länder. Das ist der Merkel-Standpunkt. Und dagegen Orbáns Standpunkt, wir lehnen Quoten ganz grundsätzlich ab. Wenn wir uns was vorstellen können, dann wären das solche Weltkontingente, ist aber wieder was ganz anderes.
Also was mir nicht ganz einleuchtet, ist, dass du sagst, Deutschlands Erfolg besteht darin, das überhaupt auf eine europäische Tagesordnung gesetzt zu haben. Also wenn dann in dem, also was mir nicht ganz einleuchtet, ist zu sagen, Deutschlands Erfolg besteht darin, das auf die Tagesordnung überhaupt gesetzt zu haben. Also weil so Länder wie Griechenland und Italien ja schon seit Jahren schreien, wir brauchen da mehr Hilfe und das muss europäisch gelöst werden, die können nicht alle einfach bei uns ankommen. Und Deutschland hat sogar dafür gesorgt, dass da noch mehr davon kommen, indem es die Grenze aufgemacht hat für die syrischen Flüchtlinge. Also wenn, dann meine ich, muss man so fassen, Deutschland betätigt seine Macht darin, das in einer Art und Weise auf die europäische Tagesordnung zu setzen, die sagt, unsere Linie gilt, die heißt nicht einfach draußen lassen, so wie bisher mit versenken und absaufen lassen, sondern die heißt Kontingente aufnehmen, verteilen, ein obligatorisches Regime, wer wie viele Flüchtlinge nimmt und so weiter, das aufzubauen. Ja, sich darauf einzulassen. Also nicht, dass es überhaupt jetzt zum Thema eines Gipfels wird. Das sehen wir nicht.
Überleg mal, was vorher war. 2008 hat Italien das erste Mal gesagt, so geht es nicht weiter. Wir haben immer mehr von den Figuren, die sammeln sich bei uns, Griechenland übrigens genauso.
Ja, genau.
Und da hat Deutschland dafür gesorgt, dass das nicht auf die Tagesordnung kommt.
Ja.
Die haben das nicht geschafft, dass das auf die europäische Tagesordnung kommt, sondern haben die Auskunft gekriegt, hier ist alles geregelt, da steht überhaupt nichts in Frage, da gibt es nichts zu ändern.
Ja.
Ja, und jetzt haben sie es auf die Tagesordnung gesetzt. Die Deutschen haben es auf die Tagesordnung gesetzt. Weil ich gesagt habe, wir sind jetzt auch betroffen. Wenn wir sagen, betroffen, ist es auf der Tagesordnung. Und nicht, weil Italien oder Spanien oder Griechenland sowas sagen.
Dagegen sage ich nichts.
Und jetzt müssen die alten Touren, wie damit umgegangen wird, müssen ersetzt werden durch neue.
Aber nicht wegen Griechenland und Italien, sondern wegen Deutschland kommt auf die Tagesordnung.
Deutschland setzt es auf die Tagesordnung. Wie die anderen Staaten sich dazu stellen, ist nochmal eine andere Frage. Darum wird jetzt gestritten. Vielleicht hat bei mir überhaupt das Wort Konkurrenz ein bisschen zu der Verwirrung geführt, weil Nadja auch sagte, ja, das heißt doch, dass sie eigentlich den gleichen Zweck haben. Also ziehen wir mal das mit der Konkurrenz zurück. Ich wollte sagen, was setzen Sie da auf die Tagesordnung? Was ist der Inhalt davon? Das ist was, daran entzündet sich der aktuelle Streit.
Ja. Ich wollte nur dagegen sagen, dass es ist nicht so, dass der Erfolg Deutschlands darin besteht, dass es überhaupt auf der Tagesordnung ist, sondern wie es Deutschland jetzt auf die Tagesordnung setzt. Mit welchem Inhalt? Was ist jetzt von denen verlangt? was durchgesetzt werden soll für ein Flüchtlingsregime in Europa und auf der Welt dann. Ja.
Zu der Frage, wie es auf die Tagesordnung gesetzt wird, war meine erste Auskunft erstmal auch ganz praktisch. Das Grenzen aufmachen, das hat es schon, das hat es für die anderen Staaten schon zu einem ganz praktischen Problem gemacht, mit dem sie, an dem sie nicht vorbeikommen, zu dem sie sich stellen müssen. Noch vor jeder Flüchtlingskonferenz. Aber die ganzen Flüchtlingskonferenzen, die am laufenden Band passieren, die sind ein Zeugnis davon, dass das jetzt auf der europäischen Agenda ist, dass das jetzt ein Thema ist für Europa.
Ja, erst einmal so rum, dass kein europäischer Staat sich mehr auf den Standpunkt stellen kann, wie es der Orban immer noch probiert. Was geht mich das an? Wir haben geregelt, dass es eine europäische Außengrenze gibt und alles, was innerhalb von diesen Grenzen liegt, damit nichts zu tun hat. Dass die also in Italien, Griechenland, Spanien zu bleiben haben und wir davon unberührt sind. Der Standpunkt, den Deutschland bis vorgestern auch eingenommen hat. Und jetzt sagt Deutschland, dieser Standpunkt gilt nicht mehr. Wenn ich sage, ich nehme den für mich so nicht mehr ein, dann habt ihr das vielleicht ganz genauso zu machen. Dann habt ihr den Standpunkt auch zu verlassen. Und auf meine Vorreiterrolle hin europäisch zu regeln, wie das jetzt in Zukunft ganz anders gemacht wird.
Ich weiß auch nicht so recht, woran du denkst, weil etwas auf die Tagesordnung zu setzen, ohne etwas, wie das Inhaltgefühl auf die Tagesordnung zu setzen, soll das überhaupt gehen?
Nein, ich meine, Griechenland, die waren schon konkret, aber Griechenland und Italien, die haben doch dauernd verlangt, es auf die Tagesordnung zu setzen, als Antrag auf Hilfe bei dem, dass sie dieses, wie bisher Schengen und Dublin geregelt war, dass die das nicht aushalten, dass sie das nicht schaffen. Und als das ist es nicht einfach auf die Tagesordnung.
Du müsstest vielleicht dazu sagen, was Griechenland und Italien auf die Tagesordnung
setzen. Die haben verlangt, dass man ihnen hilft, mit diesen Flüchtlingen
zu helfen. Wir haben ungefähr das Gleiche, was Deutschland jetzt gesagt hat. Nehmt mal uns die Leute ab. Wir schaffen es nicht. Die sind zu viel. Die wollen sowieso nach Deutschland. Lasst sie auch in die fälligsten mal rein. Na, Deutschland sagt, da gibt es doch Dublin dagegen, Dublin ist 1, 2, 3, da gibt es Schengen dagegen, ihr seid zuständig dafür. Jetzt sagt Deutschland, jetzt sind sie eingeladen nach Deutschland, latschen nicht alle Länder durch. Ich sage Deutschland, damit habt ihr zu leben, dass die durchlatschen. Lasst sie vielleicht durch, schreibt auf, wer es ist und gibt uns die Listen. Und bei uns dürfen sie bleiben nach unseren Maßstäben und werden dort schicken nach unseren Maßstäben. Und ein neuer Maßstab, den wir einführen, ist, alle haben künftig welche jetzt aufzunehmen, die Deutschland einlädt. Ist doch tatsächlich, also das Wort Konkurrenz war da wirklich schief gewählt, aber wie ein Diktat, genau das, was die anderen aus Hilflosigkeit, aus Mittellosigkeit, die Grenzstaaten, die alten, Italien, Griechenland, was die gar nicht schaffen konnten. Denk mal dran, Griechenland hatte gerade eine Riesenkrise, kann kaum das zahlen, was sie an normale Staatstätigkeiten schon haben. Jetzt sollen sie auch noch die Millionen von Flüchtlingen die ganze Zeit halb versorgen, halb abwehren. Und da hat Griechenland gesagt, helft uns dabei, übernehmt da Kontingente. Nichts da, ihr seid zuständig. Kaum sagt Deutschland, aus welchen Gründen immer, ist ja noch nicht viel darüber gesagt worden, doch wir sind dafür, dass wir die syrischen Kriegsflüchtlinge reinlassen. Schon nimmt sie alle anderen in Anspruch, lasst sie quellig erstens mit rein, zweitens versorgt sie und drittens nehmt sie.
Vielleicht eine Ergänzung, was auch vorhin auf dem ersten Teil, Dublin funktioniert nicht, geht. Was haben sie denn früher gemacht? Jeden Flüchtling, der in Spanien, Italien, Griechenland an Land gespült wurde und den sie hier erwischt haben und halbwegs nachweisen konnte, dass der dort an Land gespült wurde, der wurde in Zugsätzen zurückverfrachtet in diese Länder. Nicht Grenze zu hier, da haben sie denen gesagt, ihr habt eure Grenze für die zuzumachen, weil die sind bei euch an Land kommen. Und wenn da doch einer rauskommt und wir erwischen ihn, dann kommt der schnurstracks zurück zu euch, weil ihr seid für die zuständig. Dublin funktioniert nicht mehr, war auch ein Stück weit. Das wahrzumachen, wäre die Einführung von Grenzkontrollen gewesen, bei den Massen, die in Europa jetzt rumschwappen. Das wäre für die Merkel ein Widerspruch zu ihrem Europakonzept gewesen. Jetzt müssen wir Grenzkontrollen einführen, damit die ganzen Flüchtlinge wieder zurückschickt, weil die in Europa rumvagabundieren. Das ist eine Abteilung Europa, die wollten wir doch überwunden haben. Deswegen sagt sie, Dublin-Schengen funktioniert nicht mehr. Entweder wir machen ein neues Flüchtlingspolitik, ein neues europäisches Flüchtlingsregime, oder unser Europakonstrukt wird damit angekratzt. nämlich dass die Grenzen wieder mit Kontrollen und allem Möglichen versehen werden müssen, bloß um diesen Staaten, die sowieso überlastet sind, die ganzen Figuren wieder zu ihrer Last zurückzuschicken. Wo es auch bei denen nicht mehr geht, was man sehen kann. Das sind einfach zu viel. Da hat sie sich entschieden, okay, da muss was Neues her und das wird nach vorn überlegt und nicht als Not behandelt, sondern wie er gesagt hat, da ist doch was draus zu machen, Politik. Und jetzt zur Konkurrenz, da merkt man, ist eine Machtfrage. Da kommt sehr drauf an, wer ankommt und sagt, da muss man anders mit umgegangen werden. Das muss ein Staat sein, der in Europa Machtmittel oder jedenfalls gegen die anderen was zur Geltung bringen kann. Dass die was gefallen lassen, zumindest erstmal so weit, hat er vollkommen recht, dass sie sagen, okay, das kommt jetzt auf die Tagesordnung. Wenn die das sagen, ist es unausweichlich, dass es auf der Tagesordnung ist. Wenn Griechenland das sagt, juckt es keine Sau.
Wir kommen nachher auch nochmal auf den Punkt, spätestens in der Diskussion bestimmt. Ich würde jetzt mal noch den Punkt C machen, und zwar zur Bekämpfung der Fluchtursachen. Ein Beispiel von Syrien. Es kennen sich ja einige auch als linke Kritik, gab es das bis eben noch, dass gesagt wurde, Mensch, der Westen, der ist verantwortlich dafür, dass so viele Flüchtlinge sich auf den Weg jetzt hierher machen. Der Westen mit den Kriegen, die er anzettelt oder unterstützt in Afghanistan, im Irak, in Syrien, mit dem Leerfischen der Fischbestände vor der Küste Somalias und so weiter. Da kennt man das eigentlich als einen linken Einwand gegenüber der westlichen Politik. Mensch, ihr seid schuld, ihr schafft doch die ganzen Flüchtlinge, die sich jetzt auf den Weg machen. Wenn man sich die letzte Zeit anschaut, wie da manchmal in der Politik darüber gesprochen wird, da passiert eine ziemlich perverse Wendung von dem, was man als linker Kritik kennt. Da wird es teilweise auch selbstkritisch zugestanden, ja, wir haben eine Mitverantwortung für die Fluchtgründe. Bloß, was folgt eigentlich daraus? Daraus folgt, dass es an uns ist, sich jetzt da umso stärker zu engagieren, sich um die Flüchtlinge, die weiß ich von wo loslaufen, sich um die zu kümmern und um die Herkunftsstaaten, wo einiges im Argen ist. Vielleicht haben es manche gesehen, dieses Interview von der Kanzlerin bei der Anne Will kürzlich, Zitat 3.7, da hat die Kanzlerin auf die Frage von der Anne Will gesagt, also Anne Will fragt, was müssen wir angesichts nicht endender Flüchtlingsströme, die wir nicht alle aufnehmen können, tun, sagt sie. Ja, und das ist das, wovon jetzt eigentlich der Abend handelt. Mehr und aktivere Außenpolitik. Die Flüchtlingsströme, die sind ein Auftrag an uns, mehr und aktivere Außenpolitik zu betreiben. Und in Bezug auf Syrien, da heißt es jetzt immerhin, da sind wir jetzt schon auf einer ziemlich hohen Ebene. Da reklamiert Deutschland bei einem Krieg, wo Deutschland doch selber gar keine Kriegspartei ist, Mitsprache. Mischt sich ein in diese Kriegsaffäre, die bis dato gar nicht Deutschlands Kriegsaffäre war. Und da ist jetzt nicht der Standpunkt, zu Zeiten des Kalten Krieges, die Feinde vom Assad sind unsere Freunde, aber auch nur die Feinde. Nee, da wird gar nicht groß gefragt, wessen Feind seid ihr? Seid ihr überhaupt irgendjemandes Feind? Sondern da wird über quasi alle, die aus Syrien flüchten, gesagt, das ist die Zivilbevölkerung und für die öffnen wir unser Asylrecht, machen die Grenze auf, lassen sie rein, erklären uns damit für zuständig und darin steckt schon das politische Urteil, die Fluchtbewegung als ein Weltproblem anzuerkennen. Und wenn man mit dieser Brille darin ein Weltproblem zu sehen, jetzt sich Syrien anschaut, na, dann findet man natürlich einiges im Argen. Die ganzen Akteure, natürlich der Assad, aber auch andere, die USA, mittlerweile auch Russland, die da herumfuhrwerken, die geraten jetzt ins Visier Deutschlands, zumindest mal der deutschen Diplomatie, die sich dann an die wendet und sagt, bitteschön, sprecht euch ab, einigt euch, diese Fluchtursache Syrien, die gilt es in den Griff zu kriegen. So bringt sich Deutschland da ein. Völlig andere Frage, was daraus folgt. Also wie weit die anderen sich jetzt an das, was Deutschland jetzt vorschwebt, Fluchtursache, Syrien bekämpfen, wie weit die anderen das machen müssen oder auch nicht, das hängt natürlich überhaupt nicht an der Fluchtbewegung, hängt auch nicht daran, wie viele Flüchtlinge Deutschland aufnimmt, sondern allenfalls daran, auf welche Berechnungen von den verschiedenen dort beteiligten Parteien die deutsche Seite überhaupt Einfluss nehmen kann. In jedem Fall sind die ganzen Flüchtlinge, die weltweit anfallen, für Deutschland ein Auftrag. Ein Auftrag.
Den letzten Punkt der 1 Million muss man übrigens deutlicher machen. Die ganzen Berechnungen, die da existieren, der will Deutschland jetzt etwas hinzufügen. Nämlich, ich bin als Überschrift Flüchtlingsweltmacht. Ich bin im Namen dieses weltpolitischen Problems Flüchtlinge unterwegs. Und als solches ist meine Stellung zu dem ganzen Zeug, gefälligst in eure Berechnungen einzubeziehen. Ja, es hängt davon ab, inwieweit das tun, aber das machen die doch erstmal auf und sagen, so, ich habe dazu auch einen Standpunkt, einen neuen. Der deckt sich mit keinem dieser Parteien. Die haben sich zusammenzusetzen und meine Berechnung in Bezug auf das Zeug fälligst in ihre einzubeziehen. Da mache ich mich zum Subjekt Steinmeiers unterwegs. Wer muss mit wem reden und worüber? Wie hat sich die Türkei zu den Kurdenproblemen zu stellen? Bis hin zu wen rüste ich aus?
Ja, ja. Bis hin zu China. Merkel ist jetzt in China und auch da ist die Flüchtlingspolitik und Syrien Thema. Und China soll doch bitteschön sein Vetorecht auch gegebenenfalls geltend machen, um da die Flüchtlingskrise und den Umgang mit Syrien als einem Fluchtproblem, um das anzugehen. Also da sieht man...
Das klang mir ein wenig dünn, weil ich sage, das hängt halt davon ab, was die anderen, wie deren Berechnungen aussehen. Die machen ihnen erstmal einen auf und sagt, ich bin ein neuer Faktor in euren Berechnungen.
Naja, aber... Letztlich hängt es natürlich davon ab, was die anderen Staaten jetzt dann dazu sagen, wie sie sich dazu stellen. Aber man sieht natürlich jetzt an allen möglichen internationalen Affären, dass Deutschland jetzt die Flüchtlingsfrage zu dem Punkt der internationalen Agenda macht, wo es sich selber jetzt einbringt, andere Staaten anhaut, ihre Politik zu überdenken, umzustellen und so weiter. Aber an der Stelle wollte ich ja nur sagen, und ob die das tun, das hängt jetzt noch nicht davon ab, dass Deutschland es auf die Agenda setzt, sondern wie Deutschland sich durchsetzen kann, andere beeindrucken kann. Also auf jeden Fall ist die ganze Flüchtlingskrise ein Auftrag für die deutsche Politik, wird von der deutschen Politik als Auftrag genommen, sich in die Innenpolitik anderer Länder, der Herkunftsländer, der Lager, Transitländer und auch der Zielstaaten einzumischen. Und um noch ein Fazit zu machen, bevor wir dann mit der Diskussion dich anfangen. Jetzt mag es ja auf den ersten Blick so ausschauen, als sei das Asylrecht keine politische, sondern eine moralische Veranstaltung für die Menschen, die Schutz suchen. Das sollte jetzt heute Abend mal gezeigt werden, dass wenn Staaten helfen, dann ist es nichts irgendwie jenseits der Politik, sondern dann ist es selber eine Politik. Was überhaupt, etwa aus der Not von Leuten, was aus der folgt, was überhaupt als Not gilt, das hängt nicht an der Not selber, sondern an dem, der es beurteilt. An dem Staat, der sich überlegt, was er gewillt ist, da draus zu machen. Insofern besteht meine Kritik am Asylrecht auch nicht darin, dass es löchrig ist, dass es oftmals vorenthalten wird, dass Leute abgeschoben werden, sondern es ist noch grundsätzlicher. Die Kritik geht darauf, wofür das ganze Asylrecht selber überhaupt da ist. Und da sind die Flüchtlinge noch vor der Frage, ob sie anerkannt werden oder nicht. Da sind die Flüchtlinge für Staaten der quasi leibhaftige Vorbehalt in Bezug auf die Souveränität anderer Staaten. Und wenn dann Asyl gewährt wird, dann sind die Flüchtlinge das Material, anderen Staaten die Legitimität abzusprechen. Oder anders gesagt, da wird an den Leuten ein Urteil gefällt über die Staaten, aus denen sie kommen. Bloße Abschottungspolitik, bloßes Raushalten von Flüchtlingen, Abschieben und so weiter, das ist verglichen mit dem, was Deutschland jetzt da als Programm verfolgt, eine einigermaßen matte, eine ziemlich defensive Veranstaltung. Also gerade diese anderen europäischen Staaten, von denen auch die Rede war, die Visegrad-Staaten etwa, oder auch das, was einige rechte Oppositionspolitiker fordern, Marie Le Pen aus Frankreich und andere, die definieren die Flüchtlingskrise quasi runter. Runter zu einem nationalen Störfall, mit dem entsprechend umzugehen ist, der sie aber erstmal nichts angeht, sondern vor allem Deutschland, weil da wollen sie ja auch hin. Deutschland macht was anderes. Deutschland definiert die Flüchtlingskrise nicht runter, sondern hoch. Hoch zu einem mindestens mal europäischen, bis, dafür stand das Beispiel Syrien, bis zu einem globalen Ordnungsproblem, dem sich Deutschland qua seines Humanismus und der Werte ja auch schuldig ist, sich dem anzunehmen. Und der von Deutschland praktizierte Humanismus, dieses wir helfen den Flüchtlingen, wir lassen sie rein, zumindest einige, das sollte deutlich geworden sein, das hat einen politischen Inhalt, nämlich sich für die Fluchtbewegung für zuständig zu erklären. Wenn man sich fragt, und was heißt jetzt das Ganze für die Flüchtlinge? Naja, an den Flüchtlingen, die hier ankommen, an denen werden die Herkunftsstaaten durchgemustert. Da wird an den Opfern von Ländern wird was festgehalten, was aus der Not gar nicht folgt. Aus der Not würde man sagen, naja, emphatisch müssten wir ihnen halt helfen. Das wäre doch die Selbstverständlichkeit. Die gilt so erstmal nicht. Das ist ein Politikum. Was ergibt sich aus den Opfern, die hier ankommen? Eine Überprüfung der Staaten, aus denen sie kommen. Funktionieren die, und zwar entsprechend den hiesigen Ansprüchen, oder funktionieren sie nicht? Das ist ein ziemlich unpassendes Verhältnis, was da aufgemacht ist. Ein unpassendes Verhältnis insofern, als da an dem Flüchtlingselend dieses Flüchtlingselend, das wird genommen, erstens als Material, Staaten zu sortieren, und es wird auch dafür genommen, Ansprüche an andere Staaten zu stellen und ihnen die aufzumachen. Und das soll jetzt so ein bisschen auch das Spektrum sein, über das wir jetzt heute Abend noch weiter diskutieren können. Die ganzen anderen Fragen, Integration der Flüchtlinge nach Deutschland, die Frage, wo werden sie da integriert und so weiter. Das, wie gesagt, alles dann Thema nächste Woche am Dienstagabend im Falken. Ich muss da sagen, wenn es jetzt Ergänzungen oder Einwände gibt, Fragen.